Im Interview der Woche ist Jens Spahn, CDU-Fraktionsvize im Bundestag, zuständig für die Themen Wirtschaft, Klima, Energie unter anderem. Und er ist auch Präsidiumsmitglied der CDU. Guten Tag, Herr Spahn.
Schönen guten Tag, Frau Ellermann.
Durch die Corona-Pandemie sind Sie ja, Herr Spahn, zum sichtbarsten Minister der Großen Koalition geworden. Das hat Sie in den Beliebtheitswerten mal ganz nach oben, mal ganz nach unten gebracht. Sind Sie eigentlich froh, dass Sie jetzt im dritten Pandemiejahr nicht mehr Gesundheitsminister sind?
Na, froh trifft es jetzt nicht. Es ist so. Wir haben eine Wahl verloren. Es ist Regierungswechsel. So ist das in der Demokratie. Aber ich war schon gerne Minister, weil ich in die Politik gegangen bin, um einen Unterschied zu machen, um durch Entscheidungen für viele Menschen eben einen Unterschied zu machen. Und das geht als Bundesminister besonders gut, einen Unterschied zu machen. Und in der Pandemie war das natürlich nochmal eine besondere Situation. Und ich hätte natürlich schon diese Pandemie auch gern zu Ende gebracht. Aber wie gesagt, so ist das in der Pandemie, in der Demokratie. Da gehört der Wechsel dazu und ich kann meinem Nachfolger Karl Lauterbach nur alles Gute wünschen in dieser ja weiterhin schweren Zeit.
Aber es ist auch ganz schön, nicht mehr beschimpft zu werden, oder?
Na, es ist jetzt nicht so, dass das von einem Tag auf den anderen aufhört. Manchmal habe ich den Eindruck, es haben noch nicht alle gemerkt, dass es einen Regierungswechsel gab, wenn ich manche E-Mails so sehe. Aber klar, der Alltag ist anders. In der Opposition ist er sowieso anders. Wissen Sie, als Minister müssen Sie morgens um 6, 7 Uhr natürlich einmal sehen, wie ist die Lage, wo müssen wir reagieren, wo gibt es Neuigkeiten. Ob der Oppositionspolitiker Jens Spahn morgens um 7 schon die Presseschau gelesen hat oder nicht, macht nicht so einen großen Unterschied.
Jetzt muss sich die Ampel herumschlagen mit Infektionsschutzgesetz und solchen Dingen. Eine persönliche Frage noch in Sachen Corona. Wo sehen Sie sich heute immer noch im Team Vorsicht oder mehr im Team Freiheit inzwischen?
Naja, ich sehe den Gegensatz nicht zwischen Vorsicht und Freiheit. Denn es ging ja um Vorsicht, Umsicht aufeinander aufzupassen, um Freiheit zu ermöglichen. Also ich finde, Freiheit ist ja nichts, was einfach nur heißt, ich mache, was ich will und schaue nur auf mich und dass mir gut geht dabei und dass ich nicht genervt bin von der Maske oder von Regeln, sondern Freiheit heißt für mich immer auch, Verantwortung zu übernehmen für andere, für die Familie, für die Gemeinschaft und sich insgesamt miteinander auch frei zu fühlen. Das war dieses Virus, dass die Maßnahmen, unfrei ist das falsche Wort, diese beschränkenden Maßnahmen notwendig gemacht hat, die ja keinem leicht gefallen sind. Also jetzt muss man halt schauen, wir haben eine andere Situation als vor 2 Jahren, als vor einem Jahr, wie man eben diese Balance, um die es ja immer wieder geht, meine persönliche Freiheit und die Freiheit, die Sicherheit, die Gesundheit des Nebensitzenden im wahrsten Sinne des Wortes, wie man diese Balance in einer anderen Lage finden kann. Und ich glaube, das geht schon anders als letztes Jahr. Aber sehen Sie mir eins nach, Frau Ellermann, ich werde mich nicht zur aktuellen Corona-Politik und auch nicht zum aktuellen Infektionsschutzgesetz äußern.
Nein, Herr Spahn, jetzt haben Sie ja eine neue Rolle in der CDU-Fraktion. Sind Sie zuständig für Wirtschaft, Energie und Klima? Also im Prinzip jetzt der Gegenspieler von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Und in dieser Rolle sind Sie ja jetzt auch wieder sehr präsent, nachdem es erstmal so ein bisschen ruhiger um Sie geworden war. Kann man sagen, dass Ihnen die Energiekrise beim politischen Neustart hilft?
Ja, das nicht. Themen gibt es so oder so genug im Bereich von Wirtschaft, Energie, Klima. Der Klimawandel, die Frage, wie wir unabhängiger werden von China und von anderen Ländern. Jetzt schmerzhaft bei Russland erleben wir das bei Gas. War schon in der Pandemie ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat, wie wir uns für die 20er Jahre als Deutschland eben als Exportnation besser, anders, unabhängiger positionieren. Aber diese Energiekrise und vor allem dieser furchtbare Krieg, dieser Überfall Putins auf die Ukraine, der hat natürlich alles nochmal wieder verändert und uns von der einen Krise in die nächste hineingebracht. Pandemie und auch dieser Krieg mit seinen Folgen bis hin zu den Gaspreisen, das ist sehr drastisch und deutlich spürbar.
Ja, diese Gaskrise beschäftigt uns ja tatsächlich, hat uns gezeigt, wie abhängig wir von russischem Gas sind. Es ist nicht mehr berechenbar, wie viel russisches Gas noch durch die Pipeline nach Deutschland fließt. Und wir müssen auf jeden Fall Gas sparen, um im Winter nicht komplett im Kalten zu sitzen. Union und FDP befürchten ja auch, dass zu dieser Gaskrise noch eine Stromkrise dazukommt, weil eben ein Teil des Stroms bei uns auch noch mit Gaskraftwerken erzeugt wird. Und deswegen fordern auch Sie seit Wochen, die Bundesregierung muss die Laufzeit der verbliebenen 3 Atommeiler verlängern. Da war erst die Rede von Streckbetrieb und ein paar Monaten. Dann kam das Jahr 2024 ins Spiel. Inzwischen hat CSU-Landesgruppenchef Dobrindt schon mal 2027 genannt. Und es gibt sogar schon Forderungen anfangen, neue Atomkraftwerke zu bauen. Wo stehen Sie da?
Na, zuerst einmal ist die Aussage, die wir über viele Wochen und Monate auch von Robert Habeck, von dieser Regierung gehört haben, es gäbe kein Stromproblem, aus meiner Sicht eine der größten Fehleinschätzungen dieser Krise. Also es ist ein echtes Sand in die Augen streuen gewesen. Ich weiß nicht, ob es bewusst war oder aus einer wirklichen Fehleinschätzung, aber wir haben ein Riesenstromproblem, ein Riesenstromthema in der Europäischen Union. Es wurde im Mai diesen Jahres nach Kriegsbeginn so viel Gas verstromt in Deutschland, 4 Terawattstunden wie noch nie zuvor in unserer Geschichte. Wir haben hohe Strompreise. Die Strompreise haben Rekordhöhen erreicht. Also das Thema Gas ist teuer, ist eines, aber Strom ist eben auch teuer, weil er knapp ist. Wenn etwas knapp ist, wird's teuer. Und deswegen habe ich dieses gegeneinander Ausspielen von Gas und Strom nie verstanden. Ein großer, großer Fehler. Was zu tun ist, sind zwei Dinge. Zum einen einsparen. Da passiert aus meiner Sicht zu wenig und ersetzen Gas in der Verstromung. Und da gehört natürlich Kernkraft als ein Baustein dazu. Wir haben auch gesagt, wir müssen Biogas mehr nutzen. Das ist auch eine klimaneutrale Form. Das haben wir schon vor 3-4 Monaten gesagt. Die Regierung hat sich geweigert. Jetzt vor 2 Wochen hieß es, Biogas machen wir doch, nachdem sie noch im Juli gegen unseren Antrag gestimmt haben. Aber es muss dann eben jetzt auch schnell gehen. Und das gilt auch für die Kernkraftwerke. Das Gleiche. Wir haben im Juli einen Antrag gestellt für die Gasmangellage, für die Notlage. Die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen, ist abgelehnt worden. Wenn die Grünen sich da jetzt bewegen würden, täten sie einen großen Dienst für unser Land. Und im Moment gehen die Debatten so alle durcheinander. Alle reden über das, was in 3 oder 5 Jahren ist. Ich fände viel wichtiger, dass wir darüber reden, wie wir durch diesen Winter kommen. Und dafür brauchen wir auch, nicht nur, aber auch eine längere Laufzeit von Kernkraftwerken.
Jetzt hat Bundeskanzler Scholz in dieser Woche angedeutet, dass eine Laufzeitverlängerung der 3 verbliebenen Atommeiler zumindest denkbar wäre. Aber die Bundesregierung will eben den noch laufenden Stresstest für die Stromversorgung abwarten. Warum haben Sie nicht so viel Zeit?
Na, weil das Problem ja offenkundig ist. Also der Stresstest ist jetzt sozusagen die Brücke, die man sich selbst politisch baut. Die Grünen haben, vor allem die Grünen in dieser Regierung, haben sich in eine Sackgasse manövriert und müssen da jetzt raus. Und wissen Sie, was man ja sieht, ich weiß nicht, ob Sie Jürgen Trittin die Tage gesehen haben, was er sagt, die älteren Grünen, die Mitgründungsväter und Mütter der Grünen, die arbeiten natürlich jetzt auch an ihrem Lebenswerk. Also sie sehen das in Gefahr. Das ist am Ende dann ja Ideologie. Also man sieht, dass es eigentlich besser wäre, die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen in der Mangellage, in der Notlage, in der wir sind. Und gleichzeitig sagt man, aber ich habe doch damals dafür gekämpft vor 30 Jahren. Das kann ja nicht. Also das finde ich, das steht so gegen die Interessen des Landes, nur weil einige ältere Grüne da um ihr Lebenswerk fürchten, dass ich hoffe, dass die Grünen das vernünftig aufgelöst bekommen. Selbst eine Luisa Neubauer aus der Klimabewegung ist offen für einen Streckbetrieb, für ein längeres Laufenlassen der Kernkraftwerke, weil natürlich die Wahrheit ist, Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen, das sind die Klimakiller Nummer 1 in Deutschland. Kohle, da ist die Regierung super schnell gewesen. Der grüne Minister hat lieber Klimakiller-Kraftwerke am Netz als klimaneutrale Kernkraftwerke. Und das zeigt das ganze Dilemma der Grünen. Und wenn die jetzt diesen Stresstest als Brücke brauchen, um sich aus ihrer Sackgasse rauszubringen, dann bitte, dann soll es so sein. Sie müssen es nur schnell tun. Es geht hier echt um Deutschland und nicht jetzt um solche Parteifragen. Wenn wir die Entscheidung nicht jetzt bald treffen, also im November können Sie die kaum noch treffen. Weil das Personal, ganz banal, das Personal geht ja sonst auch. Die planen ja auch alle ihr Leben ab dem 31.12. nach der Abschaltung. Natürlich muss man die Vorbereitungen jetzt treffen, damit auch am 1. Januar die Kernkraftwerke, die 3 verbliebenen, noch laufen.
Stehen Sie denn weiterhin zum Atomausstieg generell, den ja eine unionsgeführte Bundesregierung mal beschlossen hat?
Grundsätzlich ja, dass wir auch aus Kernenergie aussteigen als Ziel teile ich. Die Reihenfolge war nur falsch. Also mit dem Wissen von heute würde man die Reihenfolge andersrum machen und aus meiner Sicht auch machen müssen. Weil als das entschieden wurde vor gut 10 Jahren, da hat der Klimaaspekt, wenn wir mal ehrlich sind, gar nicht so eine, noch keine so große Rolle gespielt in den Debatten. Aber es ist ja eigentlich Irrsinn, zuerst aus der klimaneutralen Kernenergie auszusteigen und den Klimakiller Kohle länger, noch länger laufen zu lassen. Also da soll auch ein Ausstieg passieren, aber erst 2038. Also wir schalten die Kernkraftwerke in den 10er Jahren ab, jetzt die letzten Anfang des 20er Jahre und die Kohlekraftwerke irgendwann in den 30ern. Das ist eigentlich aus klimapolitischer Sicht die völlig falsche Reihenfolge. Und insofern würde ich sagen, ja, 2012 haben wir uns von den Grünen in der damaligen Debatte nach Fukushima in die falsche Richtung treiben lassen. Wir hätten lieber zuerst die Kohlekraftwerke abgeschaltet statt die Kernkraftwerke.
CSU-Chef Söder ist in dieser Woche aufgefallen, weil er Bayern in der Energiedebatte im Moment besonders benachteiligt sieht. Und er hat unter anderem angeregt, in Niedersachsen Gasfracking zu machen. Das ist eine sehr umstrittene Methode. War das eine gute Idee?
Ich komme zu dem zurück, was ich gerade gesagt habe. Wir sollten uns erstmal auf das konzentrieren, was diesen Winter einen Unterschied macht. Und Fracking in Deutschland macht für diesen Winter jedenfalls sicher keinen Unterschied. So schnell kann das so oder so nicht gehen. Und was es dann eben auch zuerst mal braucht, ist eine vernünftige Kosten-Nutzen-Analyse. Die Erwartung habe ich an die Bundesregierung, weil es wird gerade über so viel über unterschiedliche Zahlen geredet, was Fracking bringt oder nicht bringt, welche Risiken es hat, dass die Bundesregierung das einfach mal vernünftig aufarbeitet. Welche Vorräte überhaupt an Gas könnte man gewinnen in Deutschland? Was wären die Risiken? Was wären die Regionen? Eins steht für mich fest. Es gilt übrigens für alle Energieformen und Formen der Energiegewinnung. Es geht nur mit den Bürgerinnen und Bürgern und nicht gegen sie. Aber entscheidend wäre jetzt wirklich die politische Kraft, in die Themen zu stecken, die für den nächsten Winter und jetzt aktuell wichtig sind. Erst ein Winterpaket, dann ein Zukunftspaket.
Im Interview der Woche ist CDU-Fraktionsvize Jens Spahn. Wir alle merken, wie die Energiepreise explodieren und die Verbraucher müssen jetzt zusätzlich auch noch mit einer Gasumlage helfen, dass die Gasversorger nicht zusammenbrechen. Dazu kommt die hohe Inflation. Und eigentlich sind sich Bundesregierung und Opposition darin einig, dass es weitere Entlastungen geben soll. Sie haben einen Entlastungsherbst schnellstmöglich gefordert. Für wen genau?
Na, vor allem für die kleineren und mittleren Einkommen, für die Privathaushalte, aber auch für die Industrie. Und wissen Sie, der Vertrauensvorschuss, den der Bundeskanzler ja grundsätzlich und diese Regierung in der Krise genießt, der ist aus meiner Sicht beim Thema Entlastung echt aufgebraucht. Also da wird seit Wochen was angekündigt. Da wird die konzertierte Aktion zur Inflation gemacht, also Gewerkschaften und Wirtschaft im Kanzleramt. Es wird halt nichts entschieden. Und es gibt jeden Tag, wirklich jeden Tag einen neuen Vorschlag aus der Regierung. Der FDP und Grüne, Lindner und Habeck, der Wirtschafts- und Finanzminister, die in dieser wirklich schweren, auch Wirtschafts-Energie-Krise, in dieser Zeit der Höchstinflation zusammenarbeiten müssten, streiten jeden Tag. Und sind bei allen Themen unterschiedlicher Meinung, weil der Kanzler keine Richtung vorgibt und das zulässt. Es braucht Entlastung vor allem für die kleineren und mittleren Einkommen, etwa bei den Gaspreisen. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre, dass man sagt, es gibt einen Grundbedarf, ob jetzt 5.000 oder 8.000 oder 10.000 Kilowattstunden, das muss man dann miteinander besprechen, aber sagen wir mal 5.000 Kilowattstunden, ein Grundbedarf für jeden Haushalt, der kostet nicht mehr, als er letztes Jahr gekostet hätte.
Also eine Art Gaspreisdeckel.
Aber eben nur für diesen Grundbedarf, das ist wichtig, nicht generell. Und das macht deswegen für kleinere und mittlere Einkommen Unterschied, weil halt die höheren Einkommen auch einen höheren Gasverbrauch haben. Also ich habe gar nichts dagegen, wenn man sogar bei den höheren Verbräuchen sogar noch hinten was draufschlägt, damit wirklich auch für die, die sagen, ach, interessiert mich gar nicht, ich habe eh genug Geld, dass es für die wirklich teuer wird. Aber es muss für die kleineren und mittleren Einkommen günstiger werden und bleiben. Und diese Umlage, die da jetzt kommt, das haben viele noch gar nicht so richtig im Blick, das wird ja richtig teuer für die Haushalte. Also wir wissen noch nicht genau, wie hoch. Der Kanzler sagt 300 Euro. Der Wirtschaftsminister sagt nur ein paar Tage später eher 500 Euro. Experten sagen bis zu 1.000 Euro. Das ist die eine Umlage. Es gibt noch eine zweite, die wird gerade parallel vorbereitet, die hat noch gar nicht jeder im Blick. Das ist die für die Füllung der Gasspeicher. Und da kommt wahrscheinlich nochmal die gleiche Summe auf die Bürgerinnen und Bürger zu. Also 1.000 Euro plus minus Zusatzbelastung für einen durchschnittlichen Haushalt, nur durch die Umlagen. Aber man kann doch nicht die Belastung schon jetzt so konkret beschließen. Die Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger wird aber nur diskutiert und es wird nichts beschlossen. Und ich würde mir wünschen, dass diese Regierung, diese Koalition in dieser Sommerpause eine Sondersitzung des Bundestages macht, um die Verlängerung der Kernkraftwerke jetzt zu beschließen, das Atomgesetz zu ändern und um die Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger auch jetzt zu beschließen. Man kann nicht die Belastung jetzt per Umlage einführen und die Entlastung auf die lange Bank schieben.
Sie haben auch an anderen Stellen einen Sparbonus zum Beispiel gefordert für Verbraucher, die Energie sparen. Zum Beispiel 20 Cent pro Kilowattstunde war so ein Vorschlag von Ihnen. Andererseits an einer anderen Stelle haben Sie auch mal gefordert, Steuern auf Energie generell zu senken. Wie soll denn aus Ihrer Sicht ein Gesamtpaket aussehen?
Nun, angesichts der Lage, in der wir sind und weil natürlich die finanziellen Spielräume nicht unbegrenzt sind, finde ich, müssen wir uns konzentrieren auf die kleineren und mittleren Einkommen. Also vor allem zuerst einmal dort für Entlastung sorgen, indem der Grundbedarf eben günstiger, planbar, verlässlich gemacht wird an Gas und Strom, etwa eben durch günstige Preise in dem Bereich oder eben indem die Steuern auf bestimmte Energieformen, zum Beispiel die Stromsteuer, gesenkt wird. Das entlastet alle, ja, da kommt ja immer gleich, andere werden auch, ja, aber es entlastet vor allem überproportional kleinere und mittlere Einkommen. Also das sollte man zuallererst in den Blick nehmen. Und das andere sind übrigens auch die Entlastungen für die energieintensiven Unternehmen, wenn ich das hinzufügen darf. Was wir gerade erleben, ist eine, das macht mir echt Sorge, das Risiko einer Deindustrialisierung Deutschlands. Sie müssen sehen, wir hatten die höchsten, haben die immer noch Lohnnebenkosten auf der Welt. Wir haben mit die meisten Urlaubsfeiertage, nicht die längsten Arbeitszeiten in der Woche. Alles okay, will ich gar nicht in Frage stellen. Aber die günstigen Gaspreise waren ein, wenn nicht der Standortfaktor für Industrie, für Chemieindustrie, für Stahlindustrie, für Glasindustrie in Deutschland. Und Gas hat mal eben 20 Euro gekostet, kostet jetzt 160, 200 Euro, selbst bei den Preisen, die, wenn man jetzt einen Vertrag schließt für August nächsten Jahres, es ist immer noch das Achtfache vom letzten Jahr, was sie zahlen, wenn sie jetzt sich den Vertrag sichern. Was wir sehen werden, wenn wir da nicht gegensteuern und Energie bezahlbar machen, auch für energieintensive Industrien, ist eine schleichende Deindustrialisierung Deutschlands. Ich habe bei manchen, nicht bei allen, bei manchen Grünen den Eindruck, die haben da sogar eine Agenda dahinter, die finden das eigentlich ganz gut, wenn diese Industrie in Deutschland nicht mehr ist. Ich kann nur davor warnen, dass wir zigtausende Arbeitsplätze kosten und vor allem wieder eben die breite Mittelschicht treffen. Die Industrie, die baut dann in China ihre Werke. Haben ja einige schon angekündigt. BASF investiert gerade in China so viel wie nie zuvor. Die Arbeitsplätze sind nur dann weg. Also kleinere, mittlere Einkommen entlasten und vor allem die Industrie im Land auch halten, indem wir Energie bezahlbar machen, auch für die Industrie.
Herr Spahn, es gibt viele, die sich darüber aufregen, dass einige Energiekonzerne im letzten Quartal oder im letzten Halbjahr auch sehr hohe Gewinne eingesteckt haben. Sie selbst haben mal in einem Interview gesagt, wenn die Ölmultis das in die eigene Tasche stecken, muss man diese ungerechtfertigten Extragewinne wie in Großbritannien mit einer Steuer abschöpfen. Sind Sie also wie SPD-Chefin Saskia Esken für eine Übergewinnsteuer?
Nein, ich finde wichtig, bei dieser Debatte zwei Dinge zu unterscheiden. Man kann, da hat der Finanzminister recht, bei Gewinnen einen schlechten Unterschied machen. Was sind jetzt Übergewinne, was sind Gewinne? Den Unterschied gibt's eigentlich nicht. Manche sagen ja dann, BioNTech hat bei Impfstoffen auch viel Geld verdient. Das stimmt, aber der Unterschied ist, BioNTech hat geforscht. Da war eine Forschungsleistung, eine Entwicklungsleistung und die soll auch honoriert werden. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Hier gibt's bei den Energiepreisen eben vor allem Gewinne, weil der Markt so durcheinander ist. So, wie man damit klug umgeht, das ist, finde ich, jedenfalls eine Debatte wert. Das sind jetzt keine Gewinne, die mit besonders großem unternehmerischem Können zu tun haben oder mit Forschungsleistungen, sondern einfach durch diese Kriegssituation sind die Preise hoch. Insofern finde ich die Debatte legitim, aber die Wahrheit ist eben auch, in Italien klappt es auch nicht so richtig gut, was die sich da überlegt haben. Es ist gar nicht so leicht. Deswegen muss man sich das anschauen. Ich sage nicht grundsätzlich alles undenkbar. Ich sage nur eins. Ich wünsche mir halt auch an der Stelle einfach mal einen Vorschlag der Regierung. Weil zwischen Saskia Esken und Christian Lindner ist da ein ziemlich weites Spannungsfeld. Und es verunsichert am Ende alle nur, wenn jeden Tag bei allen Themen Übergewinnsteuer, wie gehen wir mit der Inflation um, Entlastung, wie laufen die Kernkraftwerke weiter, ja oder nein. Bei allen Themen gibt es jeden Tag aus der Regierung alle Positionen. Das kann man machen, wenn man irgendwie gerade einen ruhigen Sommer hat und nichts Besonderes los ist auf der Welt, dann ist das vielleicht ganz unterhaltsam. Wir sind aber in einer der schwersten Krisen Europas und Deutschlands und da erwarte ich von einer Regierung und im Übrigen auch von einem Bundeskanzler Führung. Und die bekommen wir nicht.
Im Interview der Woche ist Jens Spahn zu Gast in der CDU-Bundestagsfraktion, unter anderem zuständig für Wirtschaft, Energie und Klima und in seiner Partei, der CDU, nicht mehr Parteivize, sondern man muss sozusagen sagen, eine Etage tiefer Präsidiumsmitglied jetzt, seit der neue CDU-Chef Friedrich Merz heißt. Im vergangenen Oktober nach der Bundestagswahl, da klangen Sie noch ziemlich euphorisch und haben gesagt, Sie hätten Lust darauf, die neue CDU mitzugestalten. Lässt Herr Merz Sie mitgestalten? Wie sieht Ihre Begeisterung heute aus?
Die ist gut, die ist groß. Und ja, die Zusammenarbeit ist sehr gut mit Friedrich Merz. Ich finde das einfach gut, wie es Friedrich Merz gelingt, Partei und Fraktion, CDU und CSU, die Union, einfach geschlossen und geeint zu führen. Sie müssen mal sehen, wir hatten die größte Niederlage letztes Jahr im September, ist noch kein Jahr her, bei der Bundestagswahl in unserer Geschichte. Und es war nicht klar, ob die Union sich überhaupt jemals davon erholt. Und es ist gelungen, durch auch eine Mitgliederbefragung, bei der Friedrich Merz ein super Ergebnis, muss man ja mal sagen, bei drei Kandidaten im ersten Wahlgang 2/3 der Mitglieder hinter sich bekommen hat, das zu befrieden, die Partei wieder zusammenzuführen, diese Zerrissenheit, die es gegeben hat zwischen Führung und Mitgliedschaft nach der Wahlniederlage. Und jetzt gelingt es eben sehr gut, diese Balance zu schaffen zwischen staatstragend. Wir sind die CDU-CSU, wir sind nicht irgendeine linke oder rechte populistische Partei, wir sind die Opposition aus der Mitte und wir haben eine Verantwortung für dieses Land. Und deswegen sind wir, ja, staatstragend, aber eben nicht regierungstragend. Und diese Balance, die Regierung an den richtigen Stellen zu unterstützen, aber an anderen Stellen eben auch zu treiben und zu kritisieren, wie es eine Opposition machen muss, die gelingt, finde ich, Friedrich Merz sehr, sehr gut. Und ich freue mich, Teil dieses Teams zu sein.
Inhaltlich hat man bei der CDU jetzt in den vergangenen Wochen, Monaten eher eine Debatte über die Frauenquote, die ja schon seit langem die Partei beschäftigt, gehört. Jetzt soll es eine Kompromisslösung beim Parteitag im September geben, die auch Parteichef Merz unterstützt, obwohl er ja die Frauenquote für die zweitbeste Lösung gehalten hat. Aber diese Kompromisslösung, dass die durchgeht, ist ja auch noch nicht sicher. Wie stehen Sie dazu? Braucht die Union eine Frauenquote?
Na, zuerst einmal braucht, das, dem stimme ich mit einer großen Mehrheit, glaube ich, in der Partei zu, braucht die Union auch mehr Frauen in der Partei als Mitglieder und auch in den Ämtern, ob vor Ort im Ortsverband oder auch in der Führung der Partei. Also das Ziel teilen wir. Ich teile übrigens auch die Aussage von Friedrich Merz, dass das eine zweitbeste Lösung ist. Andere Wege wären besser, aber es hat halt bis jetzt auch noch keiner einen viel besseren anderen Weg gefunden. Und ich finde es im Übrigen auch richtig, dass ein Parteivorsitzender einen Kompromissvorschlag macht. Und das hat er ja auch mit dem Vorschlag, es jetzt für 5 Jahre zu machen, einfach miteinander zu schauen, hat es einen Unterschied gemacht? Hat es was gebracht? Hat es uns geholfen? Und wenn nicht, was müssen wir anders, was müssen wir besser machen? Das ist erstmal die Führung, die die Partei auch braucht, um zusammenzubleiben. Ich finde es genauso richtig, dass es eine Debatte gibt. Wir sind Volkspartei und gerade bei dem Thema gibt es auch gar nicht beim Ziel, sondern bei der Frage, wie erreichen wir das Ziel, viele unterschiedliche Punkte. Deswegen wird es auf dem Parteitag eine Debatte geben. Ich kann halt nur dafür werben in der Partei und deswegen werde ich mich übrigens auch öffentlich nicht daran beteiligen. Es gibt gerade echt andere Themen für die Bürgerinnen und Bürger. Also das Thema ist ein wichtiges und auch gerade für die Frauen in der Partei. Aber ich finde, wir sollten es nicht zu dem Thema dieses Parteitages werden lassen. Dafür ist das Land gerade echt in einer Lage, die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag, die Belastungen, die finanziellen, die Kriegssituationen im Osten Europas, das ist ein Thema, aber es ist jetzt beileibe nicht das Wichtigste für einen Parteitag der größten Partei dieses Landes.
Im Interview der Woche ist Jens Spahn, heute Fraktionsvize der größten Oppositionspartei im Bundestag, der CDU. Er ist Ex-Regierungsmitglied, Ex-Gesundheitsminister. Herr Spahn, letzte Frage. Ende September soll ja auch ein Buch von Ihnen erscheinen und Titel soll Ihr wohl berühmtester Satz sein, den Sie zu Beginn der Corona-Pandemie geprägt haben, nämlich: Wir werden einander viel verzeihen müssen. Was verzeihen Sie und was verzeihen Sie nicht?
Ich versuche, das ist vielleicht auch der Christ in mir, ich versuche eigentlich alles verzeihen zu können, was nicht leicht ist. Aber darum ging es mir auch bei diesem Zitat und dem Gedanken dahinter. Kriege ich oft die Frage gestellt, wer müsste Ihnen verzeihen? Und mir ging es eigentlich um die andere Perspektive, die des Verzeihenden. Weil ich schon zu Beginn der Corona-Pandemie gemerkt habe, wie unerbittlich die Debatten laufen. Unerbittlich sein, sich nicht sozusagen zu öffnen dafür, dass jemand sagt, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe falsch gelegen. Und jeder hat in dieser Pandemie falsch gelegen. Ob am Mittagstisch in der Familie, hat bestimmt jeder schon mal eine falsche Einschätzung dazu gehabt, wie es weitergeht. Wissenschaftler, Experten, Journalisten, Politik. Über diese Fehler zu reden, verzeihen heißt ja nicht zu sagen, ist alles egal, schwamm drüber. Sondern zu sagen, wir sehen den Fehler, wir besprechen ihn, wir schauen, was man, auch geht um Verantwortung für einen Fehler, für eine Entscheidung, in welchem Zusammenhang sie gefallen ist, was kann man besser machen. Aber trotzdem bereit zu sein, zu sagen, aber daraus entsteht nicht Härte, Sprachlosigkeit, Verbitterung, sondern die Bereitschaft zu verzeihen in der Familie und in der Gesellschaft. Und das ist ein Punkt, der mir in dem Buch auch wichtig ist, das rauszuarbeiten, was ich damit meine. Ich habe vieles auch gesehen, wo ich einfach sage, da müssen wir Lehren draus ziehen für die Zukunft. Also auch da wieder über die Tagespolitik hinausschauen. Und das möchte ich mit dem Buch eben auch machen.
Das war das Interview der Woche mit Jens Spahn, Mitglied im CDU-Präsidium und stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Herr Spahn, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch zu uns ins Studio gekommen sind.
Ich danke Ihnen.